Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern.
Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe.
Keine falsche Bewegung, du Audioarmleuchter ohne RSS-Feed.
Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit.
Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See.
Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen.
Ich habe gerade schon gedacht, eigentlich müsste jetzt hier dieses ganz markante Pfeifen reinkommen von diesem Song. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Um so ein gewisses Foreshadowing auf diese Folge zu geben.
Yeah. Wir wollen über Veränderungen reden.
Yeah. Genau.
Und zwar über 2 Formen von Veränderungen, nämlich die, die wir, also die sich vorher ankündigen und die, die so ganz unangemeldet im Raum stehen, liegen, da sind. Ja.
Genauer soll es ja darum gehen, wie wir dann damit umgehen können, welche Ressourcen wann aktivierbar sind.
Ja.
Ja, womit wollt ihr anfangen? Unangemeldet oder mit Einreisepapieren?
Wir können ja mit den, sind die absehbaren Veränderungen wirklich einfacher? Ich glaube gar nicht. Aber sie sind irgendwie, sie erwecken den Eindruck, sie wären einfacher zu handhaben, weil man denkt, man könne sich darauf irgendwie einstellen. Wir haben in Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, wir sind uns dann nicht so sicher, ob wir irgendwie wirklich uns auch auf, also wie viel wir uns wirklich vorher vorbereiten können, auch wenn wir wissen, dass eine Veränderung eintritt. Vielleicht sollten wir aber nochmal gucken, weil ich finde, es gibt auch sehr unterschiedliche Arten von Veränderung. Also, es gibt ja so die ganz großen, weiß ich nicht, neuer Job, Umzug, ja, was fällt mir noch ein? Vorhersehbare Veränderung von der großen Art, eigentlich neuer Job und Umzug, glaube ich. Urlaub? Urlaub ist schon auch irgendwie eine Veränderung, oder?
Ja.
Vergisst man immer, weil es so positiv belegt ist, aber uns macht das immer sehr viel Stress. Und wir waren gerade im Urlaub, wir wissen, wovon wir reden. Fällt euch noch was ein? Also eine Veränderung, wo ihr sagt, die ist absehbar oder planbar?
Naja, ich habe gerade an den Tod von unserer Hündin gedacht. Das, eigentlich ist ja jeder Tod vorhersehbar, ne? Aber der Zeitpunkt nicht. Also es ist vielleicht beides. Ja. Außerdem, ja, es gibt so Veränderungen, die sind erwartbar und trotzdem weiß man nie genau, wie man sie erwarten soll. Also zum Beispiel, wenn wir in den Laden gehen, dann erwarte ich, da sind andere Leute, aber ich weiß nie, wie viele und ich weiß nicht, sind das, was das für Leute sind. Und viele Leute in einem Laden heißt ja nicht gleich immer das Gleiche. Ich glaube, wir machen es zu kompliziert.
Nee, also, ich finde nicht. Nee, ich finde nicht, dass das kompliziert macht, weil ich dachte gerade auch, wir haben das ganz oft, dass wir, also seitdem wir für uns wohnen und diesen Raum auch immer mehr für uns irgendwie so bewohnen und dann müssen wir raus irgendwo hin zur Arbeit, zu einem Verabredung, zu einem Termin, zum Sport, in den Supermarkt. dass wir auch dann sehr viel mehr merken, was für ein Unterschied das ist. Also ich finde, das ist irgendwie schon auch eine Veränderung, die man zwar weiß, aber ja.
Ja. Okay, aber ihr hattet euch auf die Großen konzentriert. Vielleicht bleiben wir erstmal da, bevor wir in so ein Mikro, in diesem Mikrokosmos alltäglicher Statusveränderungen landen.
Ja, genau. Vielleicht fangen wir mit den Großen an. Manches ist wahrscheinlich ja auch übertragbar. Ist auch eine spannende Frage. Ist es übertragbar? Okay, ihr habt gerade gesagt, was eure größte oder eine der großen Veränderungen bei euch war in der letzten Zeit.
Ja, haben wir nicht gesagt, glaube ich. Aber ja, wir hatten viele Veränderungen. Also wir haben eine neue Arbeit angefangen. Unsere Hündin ist gestorben. Wir haben in uns so ein paar Veränderungen. Und ja, wir sind in der Fahrschule. Das ist ja auch eine allgemeine Statusveränderung insgesamt. Das läuft bei uns.
Wir haben es hingekriegt, die letzten Monate mit ziemlich wenig Veränderungen auszukommen. Das finden wir auch ganz gut, weil wir echt, ein bisschen erschöpft waren, glaube ich, von den letzten zweieinhalb Jahren und all den Veränderungen. Also, wir hatten, aber das war eine unerwartete Veränderung. Das gehört dann mehr zu dem anderen Thema. Aber bei uns, ich glaube, wir sind eher da angekommen, wo sich bei uns viel verändert hatte in der Zeit davor. Ja.
Wollt ihr das ein bisschen konkretisieren? Weil das klingt irgendwie gerade eher so diffus. Ich habe jetzt gerade nicht eine Vorstellung, was sich alles so verändert hat.
Ach so, wir sind ja umgezogen, aber es ist ja jetzt schon fast anderthalb Jahre her. Klingt schon richtig lange. Unsere Hündin war ja auch gestorben und wir haben auch eine neue Hündin, die ist jetzt auch fast anderthalb Jahre bei uns. Wir gehen wieder arbeiten und sind, glaube ich, ziemlich in unserem Alltag auch wieder angekommen. Und der hatte sich für uns ja durch die Krebserkrankung ziemlich stark verändert, nachdem er sich ja durch Corona schon total verändert hatte. Und wir... Teil des Umzugs war auch, dass wir nicht mehr mit einem Menschen zusammenwohnen, mit dem wir sehr, sehr, sehr viele Jahre zusammengelebt haben, sondern eben jetzt für uns leben und auch merken, auch das war eine große Veränderung, wo wir jetzt im Nachhinein feststellen können, was sich dadurch verändert hat für uns, was wir vielleicht vorher auch wussten, aber es hätten zum Beispiel nicht greifen können, was das wirklich bedeutet. Und wir genießen das gerade sehr, dass absehbar sich erstmal nichts weiter ändert, außer dass wir nochmal in den Urlaub fahren müssen.
Ja, das glaube ich. Das ist auch viel. Also es ist ja nicht nur lebensverändernd alles, das ist ja auch, gerade die Krebserkrankung ist ja einfach auch, okay, habe ich noch ein Leben, das ich verändern kann? Also...
Ja, das war es auch, aber darüber haben wir ja tatsächlich damals gar nicht so viel nachgedacht. Dafür war die Veränderung, die eingetreten war, glaube ich, zu umfassend und zu raumeinnehmend. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut in solchen Situationen, dass man, also wir zumindest, gar nicht so viel nachdenken konnten.
Okay.
Wollt ihr über beide Veränderungen, die bei euch gerade passiert sind, reden? Oder?
Ich glaube, Die Veränderung an sich sind gut. So. Also es ist halt nicht so eine Veränderung, an die ich mich anpassen muss, weil ich sie nicht wollte. So. Wie eine Erkrankung oder sowas. Aber da, also unser Thema ist irgendwie gerade da weniger, da war eine Veränderung und wir müssen irgendwie drauf reagieren, sondern ich habe das Gefühl, dass wir darauf reagieren, ohne irgendwas davon zu planen, dass das gerade irgendwie eher ein Problem ist oder eine Herausforderung. Also das ist gerade, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verliere so ein bisschen die Kontrolle oder ich bin in einem weiten Feld, in dem ich einfach nicht viel bestimmen kann, außer eben weiterzumachen und irgendwie zu gucken von Tag zu Tag. So, also über die Veränderung selber kann ich halt gar nicht so viel, ja, wir haben uns aufgeraucht bei der letzten Arbeit und wir sind jetzt bei einer neuen Arbeit, wo wir ganz neu anfangen und was ganz anderes machen und die alte Arbeit ehrenamtlich weiterführen. So, Punkt. Das ist die Veränderung. Also eigentlich, da ist eigentlich nicht so viel zu erzählen und auch ja, unsere Hündin war krank und es war klar, dass sie stirbt und sie hätte von uns aus auch gerne schon Anfang des Jahres sterben können, aber kam halt nicht und jetzt ist sie vor jetzt 4 Wochen gestorben. Und das war's. Das ist eigentlich, ja, Punkt.
Ja.
Wüsste jetzt nicht, was ich da noch so groß erzählen sollte.
Nee, nee, uns geht's gar nicht so sehr um den, also um den Inhalt, also, sondern, ich meine, es sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen, ne? Ja, es war, also beides war auf eine gewisse Art vorhersehbar. Ihr wusstet, dass ihr euren Job wechseln werdet oder dass du was Neues anfängst. Mhm. Und ihr wusstet, dass die Hündin irgendwann gehen wird. Also, und dass das halt immer näher rückte. So, ne, man weiß das natürlich auch vorher schon ganz am Anfang, aber irgendwann wird es ja sehr, sehr greifbar ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Mhm.
Habt ihr euch im Vorfeld damit beschäftigt, was das bedeuten kann und was es braucht? Also welche Fragen habt ihr euch vorher gestellt?
Na, bei der Hündin war das irgendwie so, dass wir ja nicht nur für uns drüber nachdenken mussten, sondern auch für den Partner. Und da war dann halt irgendwie die größte Kraft irgendwie darauf, okay, wann ist er bereit, sie gehen zu lassen? Wann? Also, ne, weil, wie gesagt, wir hätten sie auch gerne Anfang des Jahres schon eingeschläfert, aber da war er halt noch nicht an Bord, da konnte er einfach nicht. Und so, da war für mich irgendwie eher im Vordergrund, mich erstmal darauf vorzubereiten und damit umzugehen, dass jetzt noch so eine ganz lange Phase kommt von nicht so geil und auch ganz schön anstrengend insgesamt in der allgemeinen Organisation des Alltags. Also so einen schwer dementen Hund zu haben, der nicht alleine bleiben kann, der einfach ganz viel gleichbleibende Umgebung braucht und Fürsorge einfach. Das ist zusammen mit der alten Arbeit, die wir gemacht haben, also mit der Arbeit im Verlag und mit unserer Selbstständigkeit, das war echt schwer, organisatorisch einfach immer wieder. Und das hat viel gefressen und da war eigentlich weniger so die Frage, wie gehen wir damit um? Also, weil ich weiß nicht, ich, Hannah, mich gibt's praktisch nur mit ihr, mit der Hündin. Mhm. Und ich wusste nicht, wie es vorher ist. Also ich weiß noch, wie es vorher war, aber das ist eben auch schon über 15 Jahre her gewesen. Und ich wusste nicht, wie es dann jetzt ist. Also ich wusste nicht, worauf ich mich hätte vorbereiten können, außer auf, okay, wir werden durchgeschlafene Nächte haben und wir werden weniger Orga-Gewiegel haben. So, auf was anderes wusste ich jetzt nicht, worauf ich mich hätte einstellen können. Und bei der Arbeit ist es so, da war schon klar, okay, neue Leute, neue Strukturen, andere Erwartungen an mein Funktionieren. Ich werde halt viel lernen. So. Darauf habe ich mich irgendwie vorbereitet. Und da war dann irgendwie mehr im Fokus, okay, wie kriege ich meine Termine auf die Reihe, wie meinen Alltag, dass ich dann irgendwie beides gleichzeitig haben würde, da konnte ich mich nicht drauf vorbereiten. Also, dass ich irgendwie in so eine Dekompensation komme, das konnte ja keiner vorher wissen. Also egal, wie ich mich vorbereitet hätte, es hätte nicht geklappt. Weil man das einfach nicht wissen konnte. Wenn jetzt bei euch gerade keine Veränderungen anstehen, sondern Veränderungen eher fertig sind, wieso beschäftigt euch das Thema?
Wir merken einerseits, dass wir jetzt, also für uns fühlte sich das teilweise an wie so ein D-Zug, der irgendwie einfach immer weiterfährt. Und jetzt ist es so, dass wir irgendwie uns damit viel angehaltener fühlen. Also, ne, wir kriegen irgendwie unseren Alltag überhaupt erstmal mit oder wir kriegen uns selber in diesem neuen Alltag mit. Und ich glaube, es ist so ein Nachbearbeiten auch ein bisschen. Wir hatten mega Angst, wir konnten uns halt auch, also wir haben viele, viele Jahre nicht alleine gewohnt und bei uns fiel das ja auch so ein bisschen zusammen mit dass unsere Hündin eben ja das ein halbes Jahr vorher gestorben war und wir uns alleine wohnen und unsere Hündin ist nicht mehr da und wir hatten halt viel Glück. Wir sind halt sehr nah an unsere alte, also wir sind nicht so weit umgezogen, was innerhalb von Berlin gar nicht so einfach ist. Meistens ist das ja hier wie so ein Umzug in eine andere Stadt, wenn du irgendwo hinziehst. Und das war für uns so nicht so, aber wir konnten uns das überhaupt nicht vorstellen. Eigentlich ähnlich, wie du es formulierst, ich kenne das für mich gar nicht und weiß gar nicht, ne, was ist es denn? Also wir haben halt im Vorfeld damals uns viel überlegt, eine Tagesstruktur, also viel so Skill-Sachen im Vorfeld. So, und haben, glaube ich, irgendwie das auch ganz lange durchgezogen und merken jetzt, das hat fast ein Jahr gedauert, bis wir wirklich eine eigene Struktur gefunden haben, die wir auch nicht mehr, die uns auch nicht mehr anstrengt, sondern die jetzt so ist, dass sie eben für uns haltbar ist und uns auch immer mehr hält. Das erste Jahr war sau anstrengend, weil eigentlich wir ja nur gekämpft haben, darum irgendwie rauszufinden, wie bestimmte Dinge funktionieren können.
Mhm.
Und was wir aber mitgenommen haben, ist für uns schon auch die Frage, was gerade allgemein für uns so ein Thema an dem Punkt, wo wir sind, wie geht es für uns weiter? Und da zum Beispiel bei uns die Frage, gibt es Veränderungen? Also kann man sich anders auf Veränderungen einstellen? Also geht das überhaupt oder was braucht es dafür? Wir finden zum Beispiel sehr ätzend, dass wir Panikattacken kriegen, wenn sich bei uns was Wesentliches verändert. Und wir möchten da gern raus. Wir möchten gern rausfinden, ob es eigentlich auch anders geht.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja, also das klingt jetzt irgendwie fies, wenn ich sage, dann ist es ja einfach.
Yeah.
Also das, für mich ist es leichter, wenn ich Panikattacken kriege, weil ich dann einen anderen Anhaltspunkt habe als die Veränderung. Also so ein, ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal erzählt, ich habe, als wir umgezogen sind hierher, bin ich, irgendwas hat mich geängstigt, und zwar so doll geängstigt, dass ich hier einen Supermarkt habe, in dem ich nicht sprechen kann. Also ich gehe da rein, kriege mich gerade so zusammengehalten, kann nicht reden, kann nicht interagieren, gar nichts. So, ich kann da reingehen, die Sache, vielleicht noch, wenn alles gut, also ne, in der Regel schon, wenn alles gut geht, kann ich die Sachen holen, die ich brauche, wieder rausgehen und alles okay. Aber da ist jetzt nichts Akutes passiert. Also da nichts, woran ich mich erinnere, ist jetzt irgendwie, und das ist kein besonderer Laden, es ist ein Laden wie jeder andere. Es war einfach, wir waren direkt in der Umzugsphase, wo wir halt gerade von der Stadt, aus der wir kamen, hierher gezogen waren, das erste Mal mit dem Partner zusammen wohnen und so weiter. Also es war einfach, ne, und dann waren wir irgendwie gerade anonym und neuer Name und Abschluss gemacht. Und also es war so eine typische, Live-Umkrempel-Situation. Und dann sind wir halt in diesen Laden gegangen und das war irgendwie eine neue Sache zu viel. Und da reagieren wir halt mit Angst drauf. Das weiß ich auch, dass wir dann Angst bekommen und auch so schnell so Katastrophisierungssituationen, also so Kreisel anfangen. Also es ist einfach super gut darin, uns alles Mögliche Schreckliche vorzustellen. Und das wird dann da in der Situation einfach überlappt haben. So, das eins das erste Mal einkaufen mit dem Partner für uns zusammen, für die neue Wohnung, wo wir jetzt irgendwie die ersten Wochen zusammen wohnen. Also, super GAU einfach. Und diese Symptomatik des Nicht-Sprechen-Könnens war dann für mich ein guter Anhaltspunkt, zu gucken. Also da ist jetzt was Neues, da ist eine neue Situation. Und daran dann zu arbeiten, ist für mich quasi dann einfach ein guter Anhaltspunkt, weil ich gucken kann, wovor habe ich Angst, was macht mir gerade Angst, wie kann ich mich entlasten. Dann kann ich die Situation halt viel besser prüfen, weil entweder mache ich was richtig und ich habe weniger Angst oder ich mache es nicht richtig und die Angst bleibt gleich. Das ist irgendwie, weißt du, dann kann ich mich auf das Mikro konzentrieren und nicht auf die Ebene darüber. Das ist dann für mich einfacher.
Ja, und das finden wir aber, da muss man ja erstmal hinkommen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist gar nicht die Gesamtsituation zum Beispiel, sondern dass es dann eine Sache gibt, die ist dann halt so viel in diesem Neuen. Es ist halt nicht grundsätzlich nicht möglich, irgendwas neu anzufangen. Aber es gibt vielleicht ein einzelnes zu viel da drin.
Ja, also, ja, genau, aber genau das ist es ja. Ich hätte ja auch Angst haben können vor dem vor dem Zusammenwohnen oder vor dem Leben mit neuem Namen oder so. Aber da hatte ich das halt nicht. Und deswegen war es so einfach. Mhm. Also, ne, da, wo ich dann, wo sich Angst gezeigt hat, da konnte ich dann drauf reagieren. Und deswegen war für mich da dann nicht so dieser Punkt von, wie komme ich jetzt dahin, mich darum zu kümmern? Weil ich muss mich darum kümmern. Das ist der nächstgelegene Supermarkt. Alle anderen sind sehr viel weiter weg und ich hatte ja damals noch keinen Führerschein. Mhm. Also das war irgendwie so, okay, das schränkt mein Leben so ein, das macht mich so abhängig von meinem Partner, das will ich nicht. Und dann war das relativ einfach, mich darum zu kümmern. Also, weißt du, wenn ich in einer Situation bin, wo mir alles Mögliche irgendwie Angst macht oder alles Mögliche so Paniksituationen hochholt, dann verliert man halt natürlich schnell wieder den Überblick, weil man dann auch in diese Falle tappt von alles ist schwierig. Also dann kommt man in diese Generalisierungsfalle, weil es überfordernd ist, sich die Einzelteile anzugucken. Und vielleicht auch, weil generell dann so viel Angst da ist, dass man auch nicht so in der Lage ist, in aller Ruhe über Dinge anzugucken aus der Entfernung und dann zu analysieren. Das ist schwieriger.
Ja, und ich finde aber, dass viele Dinge auch im ersten Moment so wirken, als könne man sie gar nicht in Verschiedenes unterteilen. Also wir hatten das halt jetzt, es klingt blöd, aber wir brauchten Urlaub gerade und wir mussten auch wirklich wegfahren, weil wir wussten, wenn wir zu Hause bleiben, das würde nicht, ne, also wir würden einfach nicht in diese Ruhe finden, die wir irgendwie brauchen. Und wir konnten uns wegfahren überhaupt nicht vorstellen. Es hat uns so überfordert. Also dieses an einen anderen Ort ging gar nicht. Und früher war unser Umgang mit solchen Sachen, dass wir einfach weitergearbeitet haben und halt keinen Urlaub gemacht haben. Aber das müssen wir ja verändern, weil wir wissen, das geht einfach definitiv spätestens nach dieser Erkrankung einfach so nicht mehr. Und haben dann halt gemerkt, wir wussten aber einfach nicht, wohin. Weil alles hat uns, jeder Gedanke, irgendwo hinzufahren. Wir haben uns die schönsten Orte ausgedacht, wo wir hinfahren könnten. Und es war klar, es geht nicht. Und dann sind wir drauf gekommen und haben im Nachhinein festgestellt, dass wir es tatsächlich durchgezogen haben. Wir haben den einen Tag gedacht, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und haben uns dann für den Campingplatz entschieden, in den Bergen, an einem See, den wir schon kannten. Und dann war aber klar, okay, aber wenn wir das machen wollen, dann müssen wir das noch planen und das noch und dann müssen wir uns dafür was überlegen. Und am Ende hatten wir plötzlich innerhalb von 2 Stunden knapp eine Woche Urlaub durchgeplant und sind nur an Orte gefahren, die wir schon kannten. Und das hat es uns so viel leichter gemacht. Und es war uns, glaube ich, in dem Moment gar nicht so bewusst, sondern es hat sich dann plötzlich so ergeben. Und als wir dann unterwegs waren, haben wir aber gemerkt, wie viel das ausmacht, dass wir gerade immer wissen, wo wir als nächstes hinfahren, weil wir den Ort kennen, weil wir damit was verbinden, weil wir uns dort irgendwie eigentlich vertrauter fühlen und so. Und wir hatten noch eine Situation unterwegs, wo wir quasi was ändern mussten. Und wir haben ja ein Auto, in dem wir schlafen können. Und wir mussten quasi in der Nacht ohne festen Platz schlafen. Und selbst das ging dann, weil wir auch dann darauf gekommen sind, wir fahren jetzt an einen Ort, den wir kennen, wo wir schon mal so übernachtet haben. Und dann war das auch okay, obwohl es geregnet hat und das Wetter scheiße war. Und ne, also so. Aber, und das ist uns im Nachhinein sehr bewusst geworden, wie viel das ausgemacht hat, dass wir Orte gewählt haben, mit denen wir was verbunden haben schon. Hätten wir aber vorher, wären wir nicht drauf gekommen, hättest du uns irgendwie 3 Tage vorher gefragt, also du hättest es uns vorschlagen können und wir hätten nicht sagen können, ach, das ist eine gute Idee. Ich weiß auch nicht, wo das irgendwo herkam aus uns, aber es ist, glaube ich, etwas, was wir uns im Vorfeld hätten nicht so überlegen können, im Nachhinein aber denken, ja, hat totalen Sinn gemacht. Kennt ihr das? Also, dass ihr...
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das total interessant, wie man von Urlaub überrascht werden kann.
Oh.
Also, das klingt jetzt fies. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber das fand ich wirklich gerade so, aha, interessant. Weil Ähnliches beobachte ich ja auch bei meinem Partner. Also, der hatte jetzt ganz lange Überstundenurlaub. Also, der hatte 7 Wochen Überstundenurlaub. Und hat dann noch zusätzlich seine 30 Tage, die ihm sowieso zustehen. Und klar, jetzt wurde sein Urlaub natürlich davon total zerschossen, dass wir Suki einschläfern lassen mussten. Und das lief alles irgendwie nicht so wie geplant. Und ich hatte auch nur 2 Wochen Urlaub, das war nicht so wie geplant, klar. Und trotzdem finde ich es überraschend, wie ungeplant er da reingeht. Also für ihn ist es halt so, okay, ich weiß, es stresst ihn, sich Pläne zu machen und sich dann so einen Stress zu machen, das auch durchzuhalten. Das ist für ihn einfach nicht entspannt. Und es ist für ihn einfacher, sich so morgens quasi überraschen zu lassen. Aber das ist ein Ansatz, der, das geht nicht. Das, also so funktionieren wir nicht. Urlaub ist für uns dann schon vorgeplant. Wir hatten ja darüber geredet, dass wir wegfahren wollten und wie wir diese Strecken geplant haben. Und so gehen wir an jeden Urlaub ran. Das ist einfach, und wir fühlen uns dann sicher, wenn wir alles schon vorher wissen und sind dann entspannt in der Situation, wenn es dann drauf ankommt. Also so eine gedoppelten Stresssituation können wir gar nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, quasi, also ne, bildlich gesprochen, blind in einen Zeitraum reinzugehen und dann erst zu überlegen, was machen wir denn jetzt?
Das hat uns schon auch total gestresst vorher, ne? Und normalerweise hätten wir diesen Zeitraum dann einfach abgesagt, weil wir gemerkt hätten, wir können keine Entscheidung treffen, dann fahren wir halt nicht weg, dann gehen wir arbeiten, Punkt.
Ja, aber genau das finde ich irgendwie interessant, weil ich an der Stelle entscheide ich ja nichts über einen Zeitraum jetzt, sondern in 2-3 Wochen oder Monaten. Da weiß ich ja noch gar nicht, wie es mir geht. Deswegen plane ich das vor und überlege mir das ganz ins Detail und dann kann es mir ja gehen, wie es mir geht. Ich kann das dann ja machen oder nicht, aber geplant ist es halt schon mal und vorbereitet sozusagen.
Ja, das ist spannend, weil das ist was wir meistens beim ersten Urlaub im Jahr nicht so gut können. Wir haben noch einen richtigen Urlaub. Da haben wir jetzt so eine Idee von, aber selbst diese Urlaube sind ja oft, dass nur ungefähr das Ziel feststeht.
Ja, aber warum macht ihr das denn so? Warum macht ihr das nicht schon kleinteiliger? Ist das nicht klüger?
Das wäre klüger und wir überlegen gerade auch, weil wir reisen gerne. Also wir mögen das sehr und wir sind unglaublich gerne draußen. Das war für uns auch wirklich der Grund, dass wir in unserer Küche saßen und dachten irgendwie, wir wollen ja draußen sein. Klar können wir in Berlin bleiben und hier irgendwie lustige Sachen machen, aber wir wollen ja eigentlich irgendwo sein, wo es kalt ist, wo Bäume sind, wo Wasser ist, wo Berge sind. Wir konnten uns nur diese konkrete Situation einfach nicht gut vorstellen. Und wir wissen auch diesen langen Urlaub, wir haben eine ungefähre Idee, was wir da gerne wollen. Das aber so vorzuplanen, ich glaube, es ist für uns, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht gut können. Also ob wir jetzt sagen sollten, ne, wir können irgendwie schwer vorher planen, weil das stimmt nicht. Wenn du uns jetzt sagen würdest, hey, ich will, also bei Schweden funktioniert das bei uns, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte irgendwie 3 Wochen in Schweden, ich möchte ungefähr das und das gerne sehen, dann können wir dir innerhalb von einer halben Stunde quasi eine Reiseroute ausspucken. Weil wir das Land einfach sehr gut kennen. Also es scheitert nicht daran, dass wir nicht in der Lage wären, für ein Urlaubsziel, was wir halt sehr häufig haben, quasi einen Plan zu machen. Gar nicht. So. Du kannst uns quasi anrufen und wir können dir zumindest schon mal grob sagen, wie man das machen könnte. Ich glaube, es ist für uns tatsächlich die veränderte Situation, die wir uns ganz schlecht vorstellen können und die wir eben nicht planbar finden. Natürlich wissen wir, wie sich das anfühlt, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir reisen oder wenn wir in Schweden sind oder in den Bergen wandern. Aber wir können uns tatsächlich ganz schlecht da reinversetzen. Und deswegen fällt uns, glaube ich, so eine Vorbereitung auf sowas total schwer.
Ich glaube, das ist genau das, was mir dabei hilft, sowas zu machen. Cool. Mich nicht so reinzuversetzen.
Du versetzt also, dich. Ja. Okay, bei dir ist es dann aber derselbe Anlass, nur dass es eine ganz andere Wirkung hat?
Ich überlege gerade. Also ich glaube, das denken wir einfach immer mit. Also man weiß es, also dadurch, dass man ja einfach nicht weiß, was dann kommt. Du weißt das Wetter nicht, du weißt die Leute nicht, du kennst dich selber nicht in der Situation. Weil es liegt ja alles in der Zukunft und deswegen haben wir immer ABC, wenn dann. Also wir haben so viele Überlegungsschleifen da drin und eben Pläne. Ich weiß nicht, aber es liegt irgendwie auch daran, dass wir dann, wenn wir eben über sowas nachdenken, können wir halt auch nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis es halt fertig ist. Und das ist energieintensiv, was wir machen, so wie wir das planen. Ich dachte immer, dass das der Grund ist, weshalb andere Leute das nicht machen. Aber ja, ich kriege schon auch mit, dass es diesen Automatismus bei anderen Leuten dann irgendwie auch nicht gibt. Wenn ich auf ein Thema angesetzt bin, dann bleibe ich da so lange dran, bis ich fertig bin und bin dann auch nicht so ablenkbar, nicht wirklich. So, also,
muss es bei uns nicht, ne, ablenken, dann, muss es bei uns wirklich ausblenden. Ne? Also das, wir haben diesen Urlaub, den wir jetzt gemacht haben, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Mal nach hinten verschoben. Weil wir nicht in der Lage waren, eine Vorbereitung dafür zu treffen.
Ja, genau. Und bei mir ist es so, ich weiß, ich mache jetzt zum Beispiel ist irgendwie klar, okay, den nächsten Urlaub kann ich Ende September machen, die 2 Wochen. Und ich bin jetzt schon in meiner freien Zeit, bin ich jetzt schon damit beschäftigt, mir zu überlegen, was ich dann mache. Und also was muss getan werden, wofür muss ich hier sein, wie viele Tage und wie viele Tage könnten wir weg und so weiter und so fort. Und darüber denke ich dann halt nach, bis ich fertig bin. Und dann ist es halt nicht, also wenn dann jetzt irgendwie noch kommen würde, ach, aber wir haben irgendwie, im September hat mein Partner dann doch keinen Urlaub oder so. Das wäre dann kein Grund für mich, diesen Urlaub nicht mehr zu planen, sondern ich würde den dann weitermachen. Das meine ich mit ablenkbar oder unterbrechbar oder so. Das wäre für mich jetzt nicht so ein Ding, was mich stoppen würde.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Stabilität gibt, die weil wenn ich mir überlege, wenn du 3-mal deinen Urlaub verschoben hast, das ist unglaublich energieraubend und es macht auch was. Ne? Also uns geht es dann irgendwann auch nicht mehr gut, wenn wir eine Situation so oft verschieben. Irgendwann ist der Druck extrem hoch und eigentlich sind wir dann mitten in so einer Orientierungslosigkeit, die wir ja eigentlich verhindern wollten, indem wir sagen, nee, geht gerade nicht. Kann mir gut vorstellen, dass es auch dazu führt, dass sowas nicht eintritt, wenn Mensch sehr früh oder zu einem früheren Zeitpunkt so eine Entscheidung treffen kann und sowas planen kann und dann das einfach da steht. Weil man es dann vielleicht, weiß ich nicht, hilft dir das, wenn das sehr früh feststeht? Also macht das was, wenn du da lange genug quasi, weiß ich, das klingt jetzt blöd, aber quasi drauf gucken kannst und
ja. Es ist halt, die Schattenseite davon ist, wenn ich eben lange genug draufschauen kann, ist, dass wenn dann eine Planabweichung passiert, dass ich dann überhaupt nicht mehr in der Lage bin, darauf zu reagieren. Also, ne, wenn ich schon einen fertigen Plan habe und dann kommt irgendwas, wofür ich dann keinen Plan habe, dann kann ich das, dann bin ich wirklich aufgeschmissen und bin nicht mehr in der Lage zu reagieren oder das so zu verändern. Ich muss den Zeitraum und den Freiraum irgendwie auch haben, mich mit den Dingen zu befassen. Und dann kann ich da auch relativ große Flexibilität an den Tag legen, eben mit Plan A, Plan B, Plan C. Und wenn alle Stricke reißen, sozusagen. Aber wenn ich das alles schon fertig habe, dann ist der Urlaub und dann passiert eh. Und es ist nicht abgedeckt von, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich echt ein Problem und kann auch nicht. Dann brauche ich Unterstützung, komme ich da selber nicht weiter. Aber das ist dann irgendwie auch klar, ne? Also das ist irgendwie auch Teil von, wenn alle Stricke reißen, brauche ich halt Unterstützung. Und das ist dann halt immer eher so die Frage, okay, habe ich es dann mit Leuten zu tun, die verstehen, dass ich schon für alles Mögliche einen Plan gemacht habe und mir deshalb nichts anderes mehr überlegen kann, keinen anderen Plan mehr überlegen kann? Oder sind das Leute, die denken, ich stelle mich an?
Ja gut, bestenfalls hast du ja Menschen, wo du weißt, dass die wissen, dass das für dich gerade wirklich wichtig ist.
Ja, aber wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die auch gestresst sind, die auch nicht damit gerechnet haben, dass ich diese Veränderung einstellen würde und sie was anderes geplant haben oder so und gerade keine Zeit, keinen Kopf oder vielleicht auch nicht so richtig Bock haben, sich auf mich einzulassen, dann kann das schnell passieren, dass ich es einfach doch mit Leuten zu tun habe, die gerade denken, ich stelle mich an. Also das gehört ja auch damit, ne? Ich bin ja nicht die einzige Person, die von Veränderungen betroffen ist. Mein Partner kann ja auch überrascht werden und überfordert werden und dann halt nicht die Kapazitäten haben, besonders verständnisvoll zu sein für mich gerade.
Ja, das stimmt. Nein, ich dachte jetzt nur, das haben wir tatsächlich schon auch, dass wir zum Beispiel im Vorfeld von solchen Situationen absprechen mit Einzelnen, ob wir sie dann anrufen können oder als klingt blöd, Notfallkontakt oder als, ne?
Ja.
So. Und das meinte ich jetzt, dass man sich da dann ja eher Menschen aussucht, die das dann auch handhaben können oder die da eine Idee zu haben, warum das jetzt wichtig ist oder so.
Ja. Ja, nur manchmal hat man das nicht. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie auch, ich glaube, ich finde das wichtig, das auch zu betonen, weil ich glaube, dass das vielen so geht, dass sie ein ganz, ganz dünnes soziales Netz haben, das meistens dann auch noch selber belastet ist. Mhm. Und man sich einfach sehr schnell, also das ist zumindest auch meine Lebenserfahrung in den 20ern gewesen, ganz schnell in der Situation befindet, in der einem zwar alle sagen, meld dich, wenn was ist. Und das ist immer schon mal so der erste Fehler, ne? Wenn Leute sagen, meld dich, wenn was ist, ohne das genauer zu definieren und ohne zu sagen, was man dann macht, wenn man sich meldet. Das ist irgendwie, man kommuniziert es sich gegenseitig irgendwie immer so diffus, einfach um sich so gegenseitig zu vermitteln, du bist nicht alleine. Aber nicht alleine zu sein, ist ja in manchen Situationen nicht alles, was man braucht, weißt du? Deswegen bin ich da zumindest drum bemüht. Ich selber kriege das auch oft nicht hin, aber ich bin schon bemüht, da bewusst mit zu sein und dann eben nicht zu sagen, meld dich, wenn was ist, sondern konkret zu sagen, meld dich, wenn du Planungshilfe brauchst, meld dich, wenn du Orientierungshilfe brauchst, meld dich, wenn du in der Krise bist. So, weißt du? Dass,
ja.
Dass ich halt irgendwie eine Person bin, die ganz klar macht, wofür ich ansprechbar bin und für welche Überforderungssituation ich was bieten kann, sodass die Person überhaupt auch eine Vorstellung davon hat, womit kann ich mich eigentlich gut an Hanna wenden.
Hm. Ja, wir machen das oft auch, dass wir auch den Zeitraum dann manchmal definieren, weil es halt ja nie ein Entweder-Oder ist. Also es gibt halt Zeitpunkte, da können wir nicht, wollen aber trotzdem, ne, gibt Situationen, wo wir aber einen anderen anbieten, dass sie sich melden können, dass wir halt dann nur schauen müssen, wie schnell wir uns zurückmelden können oder dass es sein kann, dass wir erst abends uns melden können oder
ja.
so.
Ja, ja. Und dann gibt es auch noch Situationen, irgendwie da fällt es mir total schwer, wenn ich jetzt sage, eine grundlegende Empathie zu entwickeln, das geht irgendwie zu weit, aber es gibt einfach Schwierigkeiten. Ich habe FreundInnen, die gerade Probleme haben, in die ich mich nicht reinfühlen kann, weil ich sie nicht ganz durchschaue. Und da den Freundinnen dann zu sagen, ja, wenn was ist, melde dich, wäre ja einfach nur nicht fair. Also mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie verletze, weil ich sie nicht verstehe, ist total hoch. Aber ihnen gar kein Angebot zu machen, würde halt auch bedeuten, ihnen zu sagen, ja, wenn es dir schlecht geht, bleib mal bitte bei dir. Belästige mich nicht. So ist es ja auch nicht. Also diese Situation hat man irgendwie auch.
Ja, aber da hilft ja auch einzugrenzen, wofür man gerade, was man gerade anbieten kann. Und dass es vielleicht das Telefonieren und ein bisschen Reden ist, aber inhaltlich zu dem, was gerade vielleicht eben ja. gar nicht geht oder man oder Mensch dann nicht die richtige Person für ist oder so.
Ja, ja.
Ich würde gerne noch einmal zurück zu diesem Wenn-Dann, weil klingt gerade bei uns so ein bisschen, als ob wir, aber wir probieren auch gerade echt viele neue Sachen aus, weil das haben wir tatsächlich auch mitgenommen. Also der Urlaub war für uns, glaube ich, jetzt dann doch ganz schön beispielhaft auch und haben das erste Mal sehr bewusst damit gearbeitet, zu sagen, okay, wenn dann das eintritt, und bei uns war es halt dieses, wenn es regnet, und das Wetter war einfach einen Großteil der Zeit echt nicht gut, wenn das so eintritt, was machen wir dann? Also wir haben uns halt auch so Wenn-Dann-Fragen gestellt und haben die uns auch beantwortet und haben festgestellt, auch das super hilfreich und anders als dieses, wir haben den Plan und dem folgen wir jetzt einfach, weil manchmal kann man Plänen einfach nicht folgen oder kann etwas, was man sich vorher überlegt hat, einfach nicht zu Ende bringen, weil es nicht geht. Und fanden das spannend, was passiert. Also, dass es wirklich diesen Moment gab. Wir sind halt vom Berg gekommen. Es war klar, es regnet total. Es ist kalt, es ist nass. Wir haben keinen Bock, noch irgendwo hinzufahren. Wir haben aber auch keinen Campingplatz, wo wir bleiben können. Und dann fiel uns das so, weißt du, so in unser Hinterkopf sagte plötzlich, aber wenn es regnet, haben wir doch überlegt, dass wir dann Folgendes tun. Und dann hatten wir das so in der Hand. Das war cool. Das war für uns auch ein bisschen neu.
Und sonst hattet ihr das nicht?
Nee, nicht so aktiv. Also wir haben das bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht, aber wir haben das in dem Moment für uns echt richtig bewusst mitbekommen. Ja. Ich glaube, bei uns differenziert sich gerade relativ viel oder wird so einzelner. Wir, also, und das ist jetzt nicht nur die letzten Jahre gewesen, sondern wir hatten einfach immer oft oder sehr oft dieses Empfinden, dass alles ist ein großes Rauschen und wir müssen uns da drin irgendwie einfach permanent zurechtfinden. Und das verändert sich gerade für uns, dass wir Einzelsituationen uns vordenken können oder überlegen können oder eben auch so, wenn dann Sachen auf ganz bestimmte spezielle Situationen uns überlegen können. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir uns früher so viel auf irgendwas einstellen konnten im Vorfeld.
Okay.
So, ohne dass ich jetzt sagen könnte, oder müsste man sich jetzt, ne, ist ein anderes Thema, warum das jetzt so ist, aber ja.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich das irgendwie mit äußeren Sachen nie habe. Dieses Rauschen, diese Undifferenzierbarkeit, die habe ich halt immer eher in Bezug auf innere Dinge, also auf mich in diesen Situationen.
Mhm.
So dass es mir eigentlich nie, ich muss gerade überlegen, ob nie wirklich das richtige Wort ist, aber ich sage es jetzt einfach mal so, ne, errare humanum est, falls ich das irgendwie falsch abspeichere, Pech. Aber ich glaube, in Bezug auf äußere Sachen hatte ich nie so Schwierigkeiten, das zu differenzieren und Dinge in ihrer Einzelheit wahrzunehmen. Und genau das ist halt eigentlich immer eher mein Problem. Ich sehe immer so viele Einzelteile, so viele Einzelaspekte und kann da halt bis ins Kleinste reingehen sozusagen. Und darin verliere ich mich dann halt eher oder bin überfordert, weil Dinge sich sehr ähneln, aber dann doch nicht gleich sind.
Mhm.
Das heißt, ich finde immer wieder einzelne Lösungen und baue die halt auch so zusammen, obwohl es manchmal vielleicht leichter wäre, was Generelles aufzubauen von vornherein und dann ins Kleine zu gehen. Aber so funktioniere ich halt irgendwie einfach nicht. Ich muss halt irgendwie immer erstmal so versinken im kleinsten Kleinen und dann baut sich das Generelle irgendwann auf durch ganz viel Übung und immer wieder wiederholen. Aber es ist irgendwie eher so. Und ich habe irgendwie immer gedacht, naja, okay, das ist irgendwie auch der Grund, weshalb ich ganz gut darin bin, nach außen hin zu funktionieren und Entscheidungen zu treffen und Handlungspläne zu haben, die mir zumindest darin Klarheit geben, was für einen Handlungsspielraum ich jeweils habe und wo meine Verlässlichkeiten im Außen liegen sozusagen. Aber das Gleiche habe ich halt nicht mit dem, was dann in mir passiert in diesen Situationen. Das ist halt eigentlich immer eher so mein Grundrauschen, was halt dann beeinflusst, wie ich bestimmte Situationen und Veränderungen abspeichere und empfinde sozusagen. Also ganz häufig sind herausfordernde Situationen für mich einfach, da weiß ich genau, was ich warum gemacht habe und es ist alles klar und ich habe das abgearbeitet, aber wie es mir dabei geht und ob das für mich persönlich gut war oder nicht, das ist halt häufig überhaupt nicht abgespeichert oder ob ich Angst habe in der Situation oder ob irgendwelche Kinder getriggert sind oder was weiß ich, das ist dann häufig einfach total, ja, das ist halt so ein undifferenzierbares Grundrauschen und eh überfordernd und häufig viel zu laut und auch einfach undurchsichtig, wobei sich das auch verändert hat, aber da vor allem früher war es einfach total undurchsichtig.
Wobei der Punkt bei uns tatsächlich genauso ist, auch wenn es quasi genau andersrum aufgebaut ist. Das können wir auch nicht abspeichern. Also in diesem allgemeinen großen Rauschen können wir sowas auch wieder also nicht gut wahrnehmen und auch noch schlechter abspeichern und müssen uns das sehr lange erarbeiten oder ganz oft ist es auch, wenn du uns dann später fragst, wir können das nicht sagen. Wir haben keine Ahnung.
Ja, das ist dann halt, also das kann man halt machen, nur am Ende, wenn man sich dann, wenn das dann ganz lange vorbei ist, fragt man sich halt auch manchmal, warum habe ich das denn so gemacht? Das war doch total brutal nach innen. Weißt du?
Ja.
So.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht. Ja,
ja da kommen wir jetzt halt gerade hin.
Ja, die Brutalität ist richtig, aber ich glaube, wir, also wir haben gerade einer Person von der Situation erzählt, auch aus dem Urlaub, wo wir in der Situation wussten, wir übergehen gerade einen dissoziativen Mechanismus an einer Stelle, an der das nicht so sinnvoll ist. Und wir machen das aber, weil wir irgendwie gar nicht anders können gerade, weil wir mit diesem Außenrauschen quasi gar nicht anders umgehen können, als einfach weitermachen. Das, ja. Da dachte ich gerade, weil Brutalität nach innen, dachte ich, ja genau, das so hat uns die Person nämlich auch angeguckt, wie, hä? Aber letztlich, selbst wenn quasi die Situation, wie sie entsteht, ja sehr unterschiedlich sein kann, ne? Dass es das Außen ist oder dass es auch das Innen ist, was sich nicht differenzieren lässt, das Ergebnis scheint ja sehr ähnlich zu sein. Und ist es dann auch ähnlich, dass wenn man es hinbekommt, so wie wir jetzt zum Beispiel mit diesem, ne, mit diesem probehaften, wenn es regnet, dann. Wir fanden das total hilfreich. Wir haben dann
Ja.
wirklich im Regen, wir haben so eine Heckklappe, da kann man super drunter sitzen. Das war dann halt so ein Ort, wo man auch nichts raus, also ne, kein Camping, sondern du kannst dann da, so, und wir saßen dann unter dieser Heckplatte, haben uns irgendwie einen Kaffee gekocht. Wir waren gut drauf, obwohl es war 9 Grad, es hat geregnet, wir wussten noch nicht genau, wie wir weitermachen würden, aber wir waren gut drauf, weil wir uns in dem Moment echt okay und ne, wir hatten keinen Stress mit der Situation. Und das war für uns schon die Folge von diesem Wenn-Dann-Ding. Wir mussten auch nicht, ne, wir haben halt, also wir mussten ja keine Riesenentscheidung treffen, die war, und das ist es vielleicht ja auch, die war ja schon getroffen.
Ja, eben.
Kann man dann aber daraus ableiten, dass gerade an Veränderungen, Entscheidungen, die daraus entstehen, zum Beispiel ein großer Stressfaktor sind?
Ja, sowieso. Es gibt ja auch irgendwie so, es gibt ja so ganz banale Alltagswahrheiten, wie in einer schwierigen Situation trifft man keine großen Entscheidungen. Wenn, ne, wenn gerade jemand gestorben ist, dann entscheidet man nicht über einen Kredit. So, da, also, ne, da, das macht ja keiner. Und die Basis ist ja die gleiche. Man braucht für Entscheidungen einen gewissen Freiraum und gewisse Kapazitäten und halt auch Kopf. Einfach, du brauchst bestimmte Ressourcen, damit du gute Entscheidungen treffen kannst und damit du Entscheidungen auch gut durchdenken kannst. Also deshalb habe ich mich halt immer wieder, oder deswegen ist für mich so ein allgemeines Kampffeld immer wieder, dafür zu sorgen, dass ich wirklich jeden Tag immer die bestmöglichen Ressourcenlage habe. Also, ne, dass ich genug Ruhezeit habe, damit ich genug Schlaf habe, dass ich genug esse, damit ich ne, erfüllende Kontakte habe, damit ich nicht nur Arbeit habe und da eine Balance drin zu finden, einfach immer aus dem Gedanken heraus, ja, es ist gut, wenn es mir gut geht. Also, ne, das ist ja immer schon so irgendwie das Erste, wo man so ein bisschen, weiß nicht, wo wir zumindest eine gewisse Brutalität und Fiesheit in uns haben, dass wir das eigentlich gar nicht dürfen. Also, ne, wozu sich jeden Tag irgendwie. Warum erlaube ich mir jeden Tag auszuschlafen? Warum erlaube ich mir jeden Tag genug zu essen und so weiter und so fort, wenn das doch aber eigentlich gar nicht nötig ist? Es ist halt nötig, weil es jederzeit nötig sein kann. So, damit ich in der Lage bin, spontane gute Entscheidungen zu treffen und mir über Dinge Gedanken zu machen und vorauszuplanen, muss ich eine Basis haben, die mich dazu ermächtigt, die mir das möglich macht, ganz praktisch, ganz pragmatisch.
Ja, und ich finde die Formulierung, die du gefunden hast, zu sagen, ich muss für eine möglichst gute Ressourcenlage sorgen, es macht so viel Sinn. Also es macht in unserem Kopf gerade so viel Sinn.
Ja, es
Weißt
würde
du?
mich jetzt auch schwer wundern, wenn das anders wäre, weil das ist ja, du kannst ja nicht aus dem Leeren schöpfen. Unsere Traumaerfahrung ist natürlich immer, oder aus unserem Aufwachsen heraus ist natürlich immer, wir fahren auf der letzten Rille, wir sind ganz allein, wir haben kein Geld, wir sind völlig ausgeliefert und schutzlos, aber wir müssen bestmöglich funktionieren. Das ist der Cortisolweg. Das ist richtig schön. Also das ist wirklich so letzte Rille und
Das ist
ja am
Dauerkampf.
Ende, ne, genau, Dauerkampf, destruktiv und so weiter und so fort. Das ist halt auch, das Fiese daran ist ja, dass das funktioniert. Du kannst ja leider, leider, leider am Abnippeln sein und trotzdem noch was leisten. So, das ist ja das große Paradox, dass uns dieser wunderbare Stoff, das wundervolle Cortisol ermöglicht, schneller zu sein, stärker zu sein, überlebensfähiger zu sein, als wir es sonst sind. Wir haben dann keine Angst oder weniger Angst, wenn wir halt alles im Hochstress machen, alles im Stress. Und dann so von Performance her schmiert dann eigentlich so der normale Zustand total ab. Also, ne, wenn du dann erstmal ein Gespür dafür kriegst, wie langsam man eigentlich in der Birne ist oder wie anstrengend es ist, sich zu bewegen. Also, so, ne, wie schwierig die Dinge sind, wenn man sie nicht auf Dope macht, auf körpereigenem Speed. Das ist ja schon mal irgendwie das eine, so zu merken, dass man überhaupt eigentlich gar nicht so leistungsfähig ist, wie man immer dachte, während man immer im Stress war. Und das andere ist aber auch zu merken, wie viel bereitgestellt werden muss, damit dieses normale, lahmarschige Funktionieren überhaupt geht. Das ist ja, dass man dann irgendwie denkt, ah scheiß was drauf, ich mache das jetzt so wie immer. Also immer auf der letzten Rille, immer mit Zeitdruck, immer mit Angst vor Versagen oder Judgment von anderen. So, also whatever rocks your boat, das ist ja bei allen irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Das liegt ja total nahe, dann zu denken, ach, wenn ich im Stress bin, dann funktioniert das alles ein bisschen einfacher, aber es ist halt nicht nachhaltig. So,
Der Crash kommt. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was wir die letzten Monate erleben, ne? Dass unser Cortisol runterfährt, dass wir hatten eine Phase, waren wir mega müde. Und wir waren uns sicher, wir haben kein Fatigue-Syndrom, kein verspätetes, sondern wir waren einfach, müde. Und jetzt aber auch zu merken, wir können in diesen Stress auch nicht mehr zurück, nicht in dem Ausmaß. Wir merken, wir fühlen uns auch tatsächlich. Jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen vom Thema ab, aber irgendwie gehört es dazu. Ich glaube, wir fühlen uns auch das erste Mal mit einer Symptomatik konfrontiert, die uns zwar gesagt wurde und die hätten wir benennen können als PDBS-Symptomatik, aber wir hätten die nicht nachvollziehen können. Wir haben uns nie erschöpft gefühlt. Mhm. Also wir haben uns kognitiv erschöpft gefühlt, aber wir hätten immer gesagt, also wenn ich muss, dann kann ich. So. Mhm. Ne? Und das ist weg tatsächlich bei uns, wenn wir müssen, wir können jetzt nicht mehr immer. Und gleichzeitig entsteht da aber ja auch der Raum, überhaupt Ressourcen in ihrem Pegelstand wahrzunehmen. Das ist so ein bisschen ja auch die Voraussetzung, klar kannst du blindlings, also ich finde das grundsätzlich einen coolen Ansatz zu sagen, oder wichtig, also ja, cool ist falsch, ich finde es wichtig. Diese Perspektive mal einzunehmen, zu sagen, ich schlafe jetzt nicht oder ich trinke jetzt nicht oder ich esse jetzt nichts oder ich treffe jetzt nicht Menschen, weil man das halt so macht oder weil das unter Selfcare läuft oder weil, keine Ahnung, die Terra gesagt hat, man müsste das jetzt mal tun, sondern wirklich, weil ich gucke, wie viel Ressourcen kann ich mir da irgendwie damit zurückholen oder wieder auffüllen oder so. Und das zu brauchen. Ich dachte auch vorhin, es ist auch eigentlich eine ganz coole Überleitung, zu den unvorhergesehenen Veränderungen, wo wir erst noch dachten, oh, das ist der viel schlimmere Teil vom Thema. Es ist es natürlich auch, also kein Mensch mag es, wenn plötzlich eine Situation eintritt, auf die man sich überhaupt nicht vorbereitet fühlt. Und zwischendurch dachte ich, naja gut, aber wenn das eintritt, eigentlich ja dann auch. Weil was dann oft ist, man ist mittendrin. Und eigentlich doch dann den Abstand suchen, die Ressourcen auffüllen, die man vielleicht dafür braucht, um dann mit der eingetretenen Veränderung umzugehen, oder?
Ja, wenn es denn geht. Wenn es denn geht, ja.
Ja, also, ja, das ist jetzt quasi der Ideal, ja.
Ja, ich habe irgendwie, obwohl wir uns auf Sukis Tod vorbereiten konnten und den ja auch in unserem Kopf schon ein paar Mal durchgespielt hatten, schon seit Jahren, jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre, haben wir uns immer vorgestellt, wie das dann ist und so. Also, aber wir haben uns halt immer darauf konzentriert, die Einschläferung irgendwie so zu gestalten und das irgendwie durchzustehen und dann irgendwie, naja, sie wird dann halt nicht mehr da sein und dann haben wir halt akzeptiert, wir können uns das nicht vorstellen. Also ich, Hanna, wir Rosenblätter, wir können uns das halt nicht vorstellen, weil wir es einfach nicht mehr richtig rekonstruiert kriegen, wie war es ohne sie. Also außer, das, also jetzt ist es halt so ein ganz diffuses, es war fürchterlich ohne sie. Wir hatten da die Katzen und ansonsten waren wir alleine und unser Leben war insgesamt noch ganz anders als heute. Also können wir uns einfach gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, wenn sie nicht mehr da ist. Und jetzt sind wir davon überrascht, welcher Art die Veränderungen jetzt sind. Und sind auf einmal damit konfrontiert, dass wir wirklich massiven Verlust von Fähigkeiten haben. Einfach so.
Okay.
Irgendwie. Es hat sich, also Das ist halt ein bisschen, also klar, wir sind auch ein bisschen im Burnout, weil wir einfach gerade sehr, sehr viel haben, sehr, sehr viel Veränderungen, an die wir uns anpassen müssen und innerhalb derer wir funktionieren müssen. Und ich weiß, wir steuern auf so ein Burnout zu insgesamt. Und oder wir sind vielleicht schon im Burnout, keine Ahnung. Und ich weiß, dass das ein Teil davon ist, einfach, dass wir Fähigkeiten verlieren und dass wir bestimmte Fertigkeiten auch verlieren. So, und das ist halt sowas wie, die Reizverarbeitung ist total verlangsamt, Dinge zusammenzubringen ist einfach sehr verlangsamt und erschwert. Ich muss ganz anders kompensieren, ich bin sensorisch viel empfindlicher, mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut, also es funktioniert einfach, ich brauche immer wieder Erinnerungen an Dinge, ich brauche wieder Prompts, also ich bin jetzt irgendwie eigentlich schon eine Weile daraus, meinen Alltagsablauf so hinzukriegen, aber jetzt bin ich wieder auf, ich brauche alle halbe Stunde irgendwie einen Wecker für einen Punkt in meinem Tagesablauf und das bezieht sich auf alles, das bezieht sich auf Aufstehen, fertig machen, Toilettengänge, Essen, so, weil ich sonst einfach ständig in irgendwas versacke, also in irgendeiner anderen Tätigkeit oder vielleicht disse ich auch einfach nur rum, aber auf jeden Fall mache ich halt diese Basics nicht, die ich aber brauche, um bei Kräften zu bleiben. Und das ist irgendwie, das konnte ich nicht ahnen, so das konnte keiner wissen vorher, da konnte ich mich nicht drauf vorbereiten. Und entsprechend schwieriger gestaltet sich jetzt halt die, die Versorgung und die Leistung von Ressourcen bereitzustellen. Also ist halt auch wieder so typisch, ne? Wir versuchen unser menschliches Ressourcensystem zu aktivieren und naja, gut. Wir hatten vor 3 Wochen die letzte Therapiestunde, wir werden die nächste in 3 Wochen haben, weil Urlaubszeiten, Termine, Krankheiten, irgendwelche Ausfälle, das passiert einfach. Meanwhile sind alle anderen Helferpersonen auch gerade entweder krank oder einfach im Urlaub. Und so bleiben wir gerade so ein bisschen zurück mit, okay, von professioneller Seite kann irgendwie gerade niemand unterstützen und sortieren helfen. Also ist die Frage jetzt halt nicht, wie überstehen wir das, sondern wie kriegen wir es ohnehin? Wie kriegen wir es kompensiert ohne Unterstützung? Heißt es dann, wir können gar nicht sortieren oder heißt es, wir versuchen das mit anderen Mitteln als sonst? Und im Moment fahren wir ganz gut damit, das mit anderen Mitteln als sonst zu machen, also unsere Therapeutin aufzuschreiben, was wir ihr sonst sagen würden. Und das dann halt wenigstens erstmal aus dem Kopf zu haben und dadurch so einen Schritt Entlastung zu haben. Und ansonsten einfach immer nur zu gucken, was gerade geht. Und wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. Das müssen dann, also alle wissen, was los ist, alle wissen Bescheid und ob sie es akzeptieren oder nicht, ist ja dann erstmal nicht unser Problem. Es ist ja erstmal die Versicherung an alle anderen Menschen, wir tun, was wir können. Wir sind jetzt selber gerade auch irgendwie überrascht davon. Wir müssen jetzt auch erstmal Lösungen finden und kompensieren. Und dann liegt es aber nicht mehr bei uns, ob die uns das gewähren oder nicht. Also ob andere uns darin lassen können oder nicht. Ist das überhaupt das, was ihr meintet?
Ja. Okay. Ja, wir sind nur gerade sehr still, weil, ja, ich glaube, weil uns das auch, ja, macht was mit uns. Aber ja, ich glaube, und das ist halt das, wo man sich nicht drauf vorbereiten kann.
Und das ist auch so ein bisschen in solchen, es ist ja auch wieder so eine ganz allgemeine Erkenntnis, in Krisen lernt man sich selber kennen. Und ist jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, ich kenne mich gar nicht, aber es ist schon so, dass ich eben nicht über alle von uns Kontrolle habe. So, also, ne, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich fahre wirklich auf der letzten Rille und habe auch irgendwie plötzlich wieder mit so Traumaschüssel zu tun, ne, also so auf einmal sind so Situationen, die vor einem halben Jahr überhaupt nicht so ein Problem waren, auf einmal habe ich in der Fahrschule Panikattacken mit. Ich sehe, dass die Person mir wehtut oder so. Also so richtig so altes Zeug in heute rein gedingst irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber Das ist ein Phänomen, das ich kenne, von dem ich weiß, dass mir das manchmal passiert. Wenn ich so ein Flashback habe, dann sehe ich halt nicht die TäterInnen von früher, sondern die Leute, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, wie die machen, was Leute früher gemacht haben. Und ich sehe das irgendwie quasi vor meinem inneren Auge, so ein bisschen wie ein Flashback.
Das kennen wir übrigens auch nur, by the way.
Ich habe es Ewigkeiten nicht gehabt. Und auf einmal ist das wieder ein Ding. Auf einmal taucht dann wieder solche Symptomatik auf irgendwie. Und ich muss irgendwie gucken, okay, konzentriere ich mich jetzt darauf? Mache ich jetzt die Traumaarbeit und löse das auf? Oder ist die Herausforderung gerade nicht eher, irgendwo anders Spannung rauszunehmen und Druck rauszunehmen und mir selber mehr Fürsorge zu ermöglichen? Es funktioniert jetzt halt gerade nicht. Ich kann jetzt keinen Urlaub machen. Ich konnte mich nicht krank schreiben lassen. Ich kann von meinen ganzen Arbeiten gerade nichts loslassen, weil ich gerade das Fehlen anderer Menschen kompensiere, die einfach gerade nicht mitarbeiten können oder die aufgehört haben, an irgendwas mitzuarbeiten. Und ich kann gerade nicht, also die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist einfach unsichtbar zu werden sozusagen oder zu funktionieren. Und ich funktioniere jetzt halt, weil das irgendwie immer noch irgendwie gehe ich jetzt halt irgendwie hier durch und versuche dabei möglichst nicht zu vergessen, dass ich diesen Zustand nicht so lange halten darf. Also es gibt ja einfach Situationen, da muss man das manchmal machen. Das gibt's im Leben aller Menschen irgendwie. Aber die Herausforderung ist für mich halt nicht zu denken, ja, das ist jetzt mein neues Normal. Ich muss mir halt einen neuen Tagesplan machen, damit ich all die Sachen unterbringe. Lalala. Und ein bisschen rumpelig am Anfang, aber dann habe ich mich schon angepasst. Huch, wo sind denn die anderen? Ich bin viele? Was, wirklich? Glaube ich nicht. So, da muss ich halt aufpassen, dass ich da nicht hinkomme. Sondern, dass ich halt wirklich sage, okay, meine Therapeutin ist jetzt gerade noch 3 Wochen, also die nächste Therapiestunde ist in 3 Wochen. Bis dahin muss ich mir jetzt erstmal kein neues Projekt mit aufladen. Bis dahin muss ich gucken, kann ich andere Sachen absagen oder kann ich sie schieben oder so. Sodass ich halt wirklich in so einem Flow bleibe, immer zu gucken, was ist jetzt realistisch, was kriege ich jetzt realistisch hin mit den Skills, auf die ich gerade jetzt zurückgreifen kann. So letzte Woche konnte ich zum Beispiel überhaupt Leuten zuhören und sie richtig verstehen. Das war richtig Arbeit für mich. Das ist jetzt diese Woche besser schon. Aber ich kann gerade visuell nichts gut arbeiten. Also ich kann gerade, wenn ich was lese oder was sehe, es dauert ewig, bis ich begreife, was ich da eigentlich gerade sehe. Und das jetzt halt so ein bisschen auszugleichen. Also ich könnte jetzt kein Lektorat machen. Buchsatz konnte ich jetzt auch nicht machen. Aber ich konnte das auch gut nochmal aussetzen. Weil es hätte keinen Sinn gehabt, mich zu zwingen. So dazu. Ich hätte mich dann nur in diesen Stressmodus gezwungen.
Ich hoffe, es ist okay, das so zu sagen. Aber das Spannende daran ist aber, dass du ja auch sagst, das ist jetzt im Moment so. Weil das wissen wir, das ist bei uns oft, das verlieren wir dann auch, ne? Das ist dann für uns genau, wie du es eben meintest, für immer. Das muss jetzt halt alles dann neu und dann geht das schon. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Moment da drin, zu wissen, das ist eine unvorhersehbare Reaktion oder ein Fehlen von, was halt als Reaktion auf eine Veränderung eintritt. Und die ist im Moment so und die Anpassungsleistung ist gerade nicht, sich komplett neu zu reorganisieren innerlich oder zu reorientieren, sondern an das, was es gerade ist, anzupassen, um mit dem Moment umzugehen, aber nicht um langfristig, weil ich glaube, das ist manchmal was, oder wir kennen das von uns, das ist dann, ne, es gibt dann so ein großes Ding, es gibt dann gar nicht mehr dieses, es könnte auch wieder anders sein.
Ja, und ich muss immer auch aufpassen, dass sich daraus keine neue Identität entwickelt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
So. Das ist vielleicht auch eine Frage an euch, weil ich es schon mal erlebt habe von außen, dass jemand eine Krebsdiagnose bekommen hat und dann inmitten von all diesem Gewurstel und diesen Ängsten und so weiter halt die Identität des Krebspatienten angenommen hat.
Ja, das war bei uns ganz kurz Thema, oder was heißt kurz, aber es stand im Raum. Und das war eins der ersten Gespräche tatsächlich, die wir mit unserer Therapeutin dazu geführt haben, dass wir nicht wollen, dass das passiert. Wir dachten, momentan dachten wir, hey, das ist doch easy. Da gibt es eine neue Identität. Naja, wirklich. Ne, ja. Alles diese, ich meine, es sind ja, ganz ehrlich, wenn jemand sagt, guten Tag, Sie haben Krebs, ich meine, da kannst du jede Todesangst, Panikattacke der letzten 4 Wochen, kannst du vergessen. In dem Moment ist Panik. Und darauf eine neue, also ne, und das alles in eine Persönlichkeit zu packen, die das halt jetzt alles einfach macht und trägt und auch erträgt, das wäre sehr, das wäre naheliegend gewesen. Und wir wollten das nicht. Und mussten uns dann ja auch relativ schnell letztlich entscheiden, weil ja klar war, dass eine medizinische Behandlung dieser Art für uns so triggerbehaftet und so eigentlich nicht möglich ist, dass wir so klar und so bewusst wie möglich werden müssen, um damit gut umgehen zu können. Und wir wissen, unser letzter großer Systemcrash hat ja auch zu neuen Personen im System und zu neuen Strukturen und so geführt. Also das ist ja, also sind wir, glaube ich, auch nicht die Einzigen, die in so Hochstresssituationen, selbst außerhalb von Traumasituationen, mit sowas dann reagieren.
Also würdest du sagen, es ist wirklich eine Entscheidung gewesen, die ihr getroffen habt? Und also nein, wir werden jetzt kein, ja. Also ne, niemand von uns wird jetzt der Krebspatient. Ist es dann eine Entscheidung gegen den Krebspatienten als Identität oder ist es eine Entscheidung für den Kampf um eigene Ressourcen, um das jetzt durchzustehen als die Person, die man ist?
Ich glaube, dass uns bewusst war, dass wenn wir uns dagegen entscheiden, was uns so unsere Selbstidentitätsorganisation als vorschlägt, als Möglichkeit, uns war schon bewusst, was das bedeuten würde, dass wir uns Ängsten stellen müssen, die wir uns gerade überhaupt nicht vorstellen können, wie wir damit umgehen können. Also wir wussten noch nicht genau, wie das funktionieren soll, aber irgendwie wäre klar, das ist jetzt eine Entscheidung. Und wir hatten einfach wirklich das unglaubliche Glück, dass unsere Therapeutin vom zweiten Moment an einfach bei uns war. Also wir haben die erste Untersuchung, wo wir schon eine Ahnung hatten, was rauskommen könnte, die haben wir ja noch alleine gemacht. Und als dann aber klar war, dass es darum geht, ist sie halt, ab da hat sie uns halt begleitet. Und das hat uns halt unglaublich unterstützt zu wissen. Und sie hat, das war auch sehr schnell klar, dass sie uns begleiten wird in dieser Art. Also gut, wir konnten uns auch da nicht vorstellen, was das heißt. Aber ne, wir wussten halt einfach, sie wird jetzt, ne, wir werden auch in der Begleitung durch sie was grundlegend ändern für diese Zeit. So, das hat es halt auch möglich gemacht, sich gegen einen Teil im System zu entscheiden, der neu entsteht und der das einfach alles trägt und aushält und uns davor quasi abschottet oder schützt, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ich glaube, hätten wir die Therapeutin nicht in dieser Form an unserer Seite gewusst, und hätte sie das nicht auch in dem Moment so deutlich gemacht, hätten wir uns vielleicht auch anders entschieden. Wäre möglich.
Ja. Naja, und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass beide Entscheidungen halt für euch passiert wären. Also egal, welche ihr getroffen hättet, ihr hättet sie für euch getroffen. Es hat ja beides Schutzfunktionen.
Es hätte beides Schutzfunktionen, aber für uns ist das... Wir sind inzwischen sehr, sehr froh, dass wir, es klingt, ja, aber es ist so, wir sind froh, dass wir unsere Krebserkrankung so haben konnten. Mit allem, was es halt auch dann am Ende wirklich bedeutet hat. Aber wir haben tatsächlich auch das Empfinden, dass wir in dieser Zeit, unser System ist genauso chaotisch wie vorher, es ist gerade auch ein Riesenthema, aber wir sind uns irgendwie bewusster geworden. Vielleicht ist es auch das, dass eine Situation eintritt, die wirklich krass ist und wir durch diese Situation mit einem ganz anderen Perspektiven und auch mit völlig anderen Ressourcen und mit einer Begleitung und mit einem anderen Ziel durchgehen. Vielleicht, ich meine, natürlich macht das was. Vielleicht sogar viel mehr, als wir uns da bisher drüber Gedanken gemacht haben.
Tja. Was es ja auch noch gibt, ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben, weil er mir gerade erst einfällt. Es gibt ja auch Anteile, die sich jeder Veränderung verweigern.
Ja, oder Veränderungen einfach nicht mitgehen können.
Ja.
Spürt ihr die bei euch im System? Also wisst ihr um die oder bemerkt die? Oder ist das eher so ein Wissen, dass es...
Ja, wir haben... Wir haben so, ich belächle die halt immer so ein bisschen, weil es so unsinnig ist, aber ich, ne, ich habe es halt einfach noch nicht verstanden, aber wir haben Anteile, die denken, dass unser Leben, seit wir halt nicht mehr in der Familie sind, dass sie das träumen, dass das nur ein Traum ist oder Einbildung. So alles, was seitdem passiert ist, ist halt nicht echt, ist nicht wirklich. Die lassen sich da einfach überhaupt nicht drauf ein. Mhm. Und ja, wir haben da halt noch nicht dran gearbeitet, weil du natürlich vor solchen Anteilen oder vor so einer Logik bist du natürlich so schnell machtlos, weil einem Traum halt keine Wichtigkeit zugeordnet werden muss oder irgendein Selbstbezug oder so. Du kannst dich überlegen, finde ich eine Veränderung gut oder schlecht, die ist halt nicht echt, Punkt. So. Und so ziehen die sich halt total raus und werden halt auch nie Teil von Veränderung. Also weder in dem Sinne, als dass sie Veränderung anstoßen, noch in dem Sinne, als dass sie selbst sich als Anteile erleben können, die von Veränderung profitieren. Also ne, es ist ihr Schaden, aber es ist auch ihr Schutz. Und wir haben Anteile, die bestimmte Veränderungen nicht überschauen können, weil sie zu fragmentiert wahrnehmen oder zu fragmentiert sind oder wie auch immer. Also es gibt einfach nach wie vor viele Kinder, die immer noch Logiken von früher, so Alltagslogiken von früher anwenden, obwohl die gar keine Basis mehr haben in unserem Alltag. Also, ne, und die raffen dann, irgendwas ist anders, aber sie wissen dann nicht, was sie stattdessen tun sollen oder was diese Veränderung für sie bedeutet. Also, ne, das ist dann wieder so ein, kommt so ein bisschen wieder so in die Schleife zurück zu, wir sind richtig gut darin, also alle Systeme von uns sind richtig gut darin, einfach durchzufunktionieren und Handlungspläne zu entwerfen. Aber was diese Handlungen dann jeweils bedeuten, ist oft einfach ganz dissoziiert oder auch einfach so nicht klar. Also es gibt sehr viele Dinge, die wir Performances nennen, die machen wir, weil wir wissen, dass sie erwartet werden, aber nicht, weil wir wissen, was sie für die anderen Leute bedeuten oder was sie so im sozialen Miteinander oder so bedeuten. Und das ist was sich durchzieht, das machen unsere Kinderanteile genauso wie wir Erwachsenen. Und dadurch ergibt sich natürlich auch das eine oder andere Loch, wenn es dann um die Reorientierung von Kindern geht. Die wissen halt dann nicht, ja, okay, es ist alles anders, okay, alles klar, interessant, und was soll ich jetzt machen? So, da ist gar nicht die erste Frage, was bedeutet das jetzt für mich, sondern die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Was wird jetzt von mir erwartet? Mhm. Ne, einfach damit sie die Sicherheit haben, dass sie wissen, was sie jetzt machen sollen, damit sie, wenn sie es dann gut können, wenn es dann nicht mehr so anstrengend ist, diese Sachen zu können, dass sie dann darüber langsam nachdenken können, was bedeutet das jetzt? So ist es irgendwie immer erstmal so ein kurzer Moment oder so eine Phase von Dissoziation, die ist dann irgendwie einfach nötig, weil wir es nicht auf die, weil wir es anders irgendwie offenbar einfach nicht auf die Kette kriegen. Dass man dann wieder Ruhe hat und mehr Kraft hat und dann halt überlegen kann, okay, wie hat sich das jetzt eigentlich angefühlt? Ist das gut oder ist das schlecht? Wie bin ich in dieser Veränderung? Wer bin ich in dieser Veränderung? Was hat diese Veränderung aus mir gemacht? Hat die mich in irgendeiner Form verändert oder nicht? Es kommt bei uns irgendwie alles so ein bisschen so doll verspätet. Ein Grund, weshalb wir Reorientierungen übrigens auch nicht sonderlich mögen. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt halt immer, es ist so wichtig, Anteile zu reorientieren, damit die wissen, dass heute alles vorbei ist. Ja, aber wenn man dieses Heute nicht im Ganzen verstehen kann und wenn man sich damit auch nicht in Bezug setzen kann, sondern einfach nur weiß, ja, ist jetzt anders, das ist halt nicht hilfreich. Das ist ja auch nicht das, was Reorientierung machen soll. Man reorientiert ja für ein Ziel. Aber wenn das nicht erreicht werden kann, weil erstmal überhaupt nicht klar ist, ja, und? Und jetzt? Klar, vermeiden wir das dann eher.
Ja, nicht, also wir sind, also wir kommen auch, glaube ich, gerade wieder mehr dahin zu sagen, müssen wirklich alle im Hier und Heute reorientiert sein? Und geht das überhaupt und macht das überhaupt Sinn? Uns ist vorhin aufgefallen, dass wir etwas angefangen haben zu verstehen, nämlich, dass es das nämlich bei uns auch gibt, dass einige sehr massiv, vor allen Dingen, wenn wir von ihnen fordern, dass sie sich halt, ne, im Hier und Heute bei irgendetwas mal klar machen, was gerade ist, oder na, also im Grunde freundlich reorientieren, dass die uns sehr massiv alte Sachen abspulen. Richtig krass abspulen. Und wir dachten gerade, ich glaube, es ist eigentlich dasselbe. Die rufen ihre Wirklichkeit auf und setzen die einfach dagegen. Und sind in keinster Weise bereit, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir gerade von ihnen wollen. Weil sie es, also ne, das ist jetzt, ich glaube, es ist auch ein sehr eigenes Thema, warum das dann so ist, aber, und die Frage ist auch, müssen die das wirklich, oder ist da dann halt, müssen wir alle im System alles können? Nein. Und reicht es dann auch, wenn ein Teil des Systems im Hier und Heute gut verankert ist? Ich würde jetzt gerade sagen, ja. Haben wir aber noch nie so differenziert drüber nachgedacht, merken wir gerade. Ich glaube, wir haben bisher oft gedacht, es müssen halt alle. Alle müssen reorientiert sein.
Ja, und es ist ein, es so, man stellt sich dann eben auch immer mit die Frage, wie viel müssen wir an uns verändern, ne? Also, es ist ja, müssen alle reorientiert sein, heißt ja auch, müssen alle sich verändern. Und eins Menschen würden sich fragen, muss ich ein komplett neuer Mensch werden? So. Was ich meine, kannst du folgen?
Ja, genau, so fühlt sich das ja auch immer an, als ob das Ziel eigentlich etwas ist, was anders ist. Ein neuer Mensch quasi, ja.
Ja.
Und so sinnvoll wir das finden, weil das braucht es, ne? Das braucht es, um eben auch mit Veränderungen umzugehen oder wenn dann Überlegungen zu tun oder sich in das eigene Netzwerk zu gehen, um Unterstützung zu kriegen. Dafür braucht es Orientierung. Aber ja, es muss nicht alles, reicht auch, wenn ein Teil des Systems das kann. Und vielleicht ist das Ziel im System dann auch ein anderes. Vielleicht ist das Ziel im System, dass die einen den anderen das zutrauen, dass sie das dann halt regeln. Mit dem, was sie können. Aber da kommen wir, glaube ich, sehr in einen anderen Bereich nochmal oder in ein neues Thema rein.
Weiß ich nicht, weil das ist ja eigentlich so Themenbereich Veränderung bringt Veränderung. Also, ne, das ist so ein bisschen wie jetzt mit unserer Veränderung nach Sukis Tod. Also so die Entscheidung war ja, okay, wir stehen das durch, wir nehmen ganz bewusst wahr, dass wir ihr Lebensende wahrnehmen, sozusagen. Mhm. Und darauf folgt ja aber eine Veränderung bei uns innerlich. So, und eine Neuanpassung und so weiter. Und übertragen auf solche inneren Prozesse ist ja schon okay, wenn wir zum Beispiel Kinder ins die sehr viel Panik haben oder die sehr schwierige Dinge erlebt haben, die mir zum Beispiel diese Fahrschul-Flashbacks, diesen einen, den ich jetzt neulich hatte, bringen, wenn ich die jetzt reorientiere und ihnen klar mache, dass das nicht nochmal passieren kann wie früher, dass sie gedacht haben, dass das jetzt passieren würde, aber das nicht sein kann, weil die Realität jetzt eine andere ist, was verändert sich wohl dadurch, dass diese Anteile nicht mehr so viel Angst haben und dass die nicht mehr darauf warten, wann ihnen jetzt im Außen was passiert? Das ist ja ein Prozess, den man nicht vorhersehen kann und den diese Anteile auch nicht vorhersehen können, weil sie ja vorher noch nie was anderes erlebt haben. Und ich glaube, das ist, wenn man eine Sache aus dieser Folge mitnimmt, dann vielleicht genau das, dass manche Veränderungen einfach absehbar sind, aber immer auch Veränderungen mit sich bringt, die man nicht sehen kann und das auf ganz viele Dinge übertragbar ist, sodass eure ursprüngliche Überlegung, die ihr ja hattet am Anfang des Podcasts, gibt es eigentlich immer Möglichkeiten, sich vorzubereiten, ganz klar mit einem Jein zu beantworten ist. Weil ihr könnt euch natürlich viele Gedanken machen, ihr könnt so Planer-Geeks werden wie wir, mit ganz viel, ne, Plan A, B, C, D. Aber ihr seht ja auch an unserer Realität, dass das nicht bedeutet, dass nicht noch ein Fall passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Und auch mit damit muss man umgehen können.
Ja, und damit kommen wir, und heute fühlen wir uns so ein bisschen wie so ein Gute-Sätze-Buch, aber das ist halt wieder dann dieses, ne, die Fähigkeit, einen Abstand zu finden, der es möglich macht, eigene Ressourcen sich quasi in die Hand zu nehmen, zu gucken, wie viel ist davon noch da und brauche ich davon vielleicht ein bisschen mehr oder was anderes. Viel sinnhafter klingt oder viel mehr Sinn macht in so einer Situation auch als Ziel, als irgendwie, ich kann mit jeder Veränderung umgehen, weil das, da wird man nicht so. Ja, aber es ist, ne, also ich glaube, also zumindest wir haben das bisher eher so rum betrachtet, wir müssen das halt können. So. Mm. Und mir fällt auch gerade auf, aber da würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne, das würde ich gerne nochmal an einer anderen Stelle vertiefen. Gefühlt, in meinem Hinterkopf habe ich gerade sehr viele von diesen ganzen Sach- und Fachbüchern, die ich alle ja auch ewig schon nicht mehr in die Hand nehme, aber Ich glaube, bei mir ist da schon, oder bei uns ist da schon sehr so ein Gefühl immer entstanden von Allgemeingültigkeit und generell für das System oder für die Person, für das, letztlich ein bisschen für die Person geltend. Weißt du, was ich meine?
Noch nicht.
Weil, na, wir haben bisher, glaube ich, schon immer gedacht, wir müssen alle im Hier und Heute, wir müssen quasi alle gleichermaßen aus der Tür gehen können und das ist, glaube ich, aber das, was, was dann vielleicht auch am Ende immer mit Integration gemeint ist, weil es ist am Ende, es ist eigentlich das, wir funktionieren dann halt alle gleich, wir können alle gleichermaßen mit unserer Umwelt umgehen und das werden wir nie können und das wollen wir auch nicht, wir erwarten nicht von jedem bei unserem System, dass er mit Umwelt und aktuellen Ereignissen gleichermaßen umgehen kann. Wir haben aber so eine Idee gerade, dass das Ziel sein könnte, dass wir differenzieren, wer von uns es vielleicht schon kann oder ein Interesse daran hat, es zu können oder irgendwas, irgendein Skill hat oder irgendeine Eigenschaft, die das einfacher machen würden. Und das, was wir im System lernen könnten, zu sagen, wir verlassen uns da auf andere. Oder wir verlassen uns drauf, dass es XY, ne? Und so haben wir das bisher, glaube ich, so aktiv und bewusst nicht gehandhabt, muss ich an der Stelle sagen. Finde ich ein spannendes Ergebnis von dem Podcast. Und ja, über dieses Generalisierte würde ich gerne tatsächlich, glaube ich, irgendwann mal nochmal drauf gucken.
Dann machen wir das in einer späteren Folge.
In einer späteren Folge. Wir basteln uns jetzt mal so ein... Wir haben so eine Wand in der Küche, wo wir immer so Sätze draufschreiben. Wir schreiben sie immer so klein, dass Besuch sie nicht lesen kann. Das ist lustig, weil wir dann auch immer sehr nah rangehen müssen. Aber uns hilft das zu wissen, da stehen manche Sachen, die wichtig sind. Und die ganz wichtigen Sachen kleben an der Seite vom Kühlschrank, die keiner sehen kann. Aber ich glaube, da waren halt ein paar Gedanken dabei, die werden mir jetzt gleich an den Kühlschrank kleben, sozusagen.
Cool.
Es hat uns viel Spaß gemacht mit euch.
Mal ja, wieder. Danke gleichfalls.
Gibt es noch Hausmeisterei?
Ja, Hausmeisterei. Anfang Juli findet wieder ein offenes Austauschtreffen statt über unsere Plattform Viele Stimmen und über unsere Selbsthilfegruppe. Die Anmeldung ist offen unter community.vielesein.de. Wir werden diesmal nicht dabei sein, weil wir uns noch nicht fit genug fühlen, aber May und Falter werden das, also aus unserem Team, die werden das moderieren und organisieren. Anmeldung ist offen. Kommt alle. Gut, dann ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.